Herzlich willkommen bei 3 Köpfe und 5 Beine, dem Podcast der Routine Gesundheits-App. Mein Name ist Ilja Michaelis und gemeinsam mit Dr. Mike Papenhoff und Dr. Thomas Frey spreche ich über Phantomschmerzen, CRPS, digitale und medikamentenfreie Therapien und warum man auch nur mit einem Bein große Schritte machen kann. Ja, herzlich willkommen bei 3 Köpfe und 5 Beinen. Fällt mir jetzt schon ein bisschen einfacher. Wir sind jetzt im vierten, das ist schon unsere vierte Folge, glaube ich. Ne? Also die Zeit vergeht massiv oder geht schnell. Thomas, du hattest letztes, Thomas ist wieder hier und der Mike.
Hallo.
Neben mir. Und ja genau, in der letzten Folge hast du uns ja eindrücklich geschildert, wie du deinen Schmerz zum Freund gemacht hast. Und wir wollten in dieser Folge jetzt nochmal drauf eingehen, die einzelnen Methoden, die es gibt und die da, was passiert dann im Gehirn? Oder bitten den Mike, dass er uns mal erklärt, was passiert da wirklich im Gehirn? Und der hat auch tatsächlich hier Studien mitgebracht, ausgedruckte. Da kriege ich ja immer ein bisschen Angst, weil die so kleingedruckt geschrieben sind. Und
damit frag den Ilja dann hinterher mal ab, ob er alles gelesen hat.
Weil man sich, beim Lesen der Studien, also massiv konzentrieren muss. Ne? Jedes Wort ist ja da wichtig. Aber egal. Dann würde ich sagen, Mike, vielleicht fängst du direkt an und machst mal eine Intro zu dem, was du da mitgebracht hast. Oder
ja, was habe ich mitgebracht?
Thomas fragen, was der gemacht hat.
Ich habe das mitgebracht, was auch Bestandteil unserer Therapie-App ist. Mhm. Das ist ja nicht einfach irgendwas Ausgedachtes, sondern basiert auf verschiedenen Therapieverfahren, die aber ineinander greifen und miteinander wirken. Und vielleicht machen wir es tatsächlich so, dass der Thomas erzählt, welche Module in der App er zur Therapie benutzt, wie er die empfindet und entweder seinerseits Fragen stellt oder ich dann an den Stellen jeweils einspringe und erkläre, warum und wie funktioniert es denn überhaupt und was macht es mit dem Gehirn. Thomas, was nutzt du in der App?
Also die App hat ja verschiedene Module. Du kannst einmal einen Bereich aufmachen, um einen Live-Spiegel Training parallel zu begleiten. Das heißt, du hast einen Live-Spiegel, den du benutzt und du setzt die App ein, um eine Trainingsfolge eben vorzuspielen und die dann eben nachzumachen. Das zweite ist, dass du das mobil machst, wenn du unterwegs bist und dann eben die Kamerafunktion innerhalb der App über das Tablet einsetzt. Und das dritte, dass du komplett frei über diese sogenannte Fotobooth-Geschichte. Das heißt, dann kriegst du dein reales Bein auf die amputierte Seite gespiegelt und kannst damit Übung machen. Interessanterweise ist es bei mir so, da ich derjenige bin, der als Proband die ganzen Videos eingespielt hat. Also, ich kann es nicht erklären, aber es ist eben einfach so, wenn ich mir die Videos angucke, ohne dass ich jetzt selbst am Spiegel arbeite, habe ich sofort eine Empfindung. Also es ist so, dass ich das sehe, wie ich da Übungen mache, wie zum Beispiel meine Lieblingsübung, das mit dem Kartenspiel. Und da ich das alles schon gemacht habe, geht es vor meinem inneren Auge, läuft das ab. Und habe die gleichen Empfindungen, wie wenn ich es wirklich live machen würde. Das heißt, mein Phantomgefühl ändert sich. Das ist dieses Kribbeln, dieses, man würde vielleicht sagen, wie so ein Gefühl, dass Ameisen einem auf dem Bein rumlaufen. Dieses Kribbeln wird anders. Das wird intensiver, nicht so stark, dass es zum Schmerz wird. Aber dieses Phantomgefühl, ja, also jemand, der jetzt nicht behindert ist, keine Amputation hat, vielleicht ist es dem am leichtesten damit erklärt, dass es sich anfühlt, wie wenn ein Bein einschläft, ja, und dann wieder auftaut. Ja, und das Gefühl wird anders, es wird intensiver. Und das reicht echt aus, wenn ich mir die Sachen nur angucke. Was ich dann für mich eben über die App mache, ist eben diese Fotobooth-Geschichte. Ich setze mich einfach hin, lehne mich nach hinten und nutze die Kamera und spiele die zwei Beine ein und mache einfach nur Übungen, indem ich hingehe und den Fuß bewege, auf den Vorfuß stelle, auf die Ferse stelle, hin und her rutsche, einen Kreis zeichne. Der Punkt ist eben, Du musst überhaupt nichts machen, nur diese Übung, weil alles andere läuft im Gehirn ab. Und dein Gehirn kann gar nicht anders, wie darauf zu reagieren. Du brauchst keine Erwartung, so nach dem Motto, wie im Fitnessstudio, jetzt habe ich hier die 20-Kilo-Hantel gewuchtet, jetzt fange ich gleich an zu schwitzen, warum passiert mir das bei der Nutzung der App nicht? Das ist eine ganz andere Ebene. Ja?
Also jetzt nochmal zusammenfassen, du nutzt die Videos und schaust dir Übungen an. In deinem Fall ist es jetzt so, dass du dich dabei selber beobachtest, was nur bei dir der Fall ist. Also alle anderen sehen halt deine Übungen, sehen jemand Fremdes mit Übungen und beobachten das aber.
Und ich stelle mir das imaginativ vor. Also das geht vor meinem inneren Augen.
Genau, das ist ein Therapieverfahren, wenn man so möchte. Dann nutzt du ein zweites Therapieverfahren, nämlich du spiegelst das vorhandene Bein auf die fehlende Seite, also gaukelst deinem Gehirn die zwei vorhandenen Beine vor. Darüber hatten wir in der, ich glaube, zweiten Podcast-Folge gesprochen, als es darum ging, wie entstehen denn Phantomschmerzen, und kurz zusammengefasst, da als Fehlermeldung des Gehirns aufgrund des fehlenden Inputs von der amputierenden Seite. So kann man es vielleicht sehr vereinfachend sagen. Weitere Theorien hatten wir ja in der zweiten Podcast-Folge. Aber das ist das zweite Therapieverfahren, also Spiegeln. Was nutzt du noch? Was ist so das dritte?
Also das dritte ist natürlich, dass ich noch mit einem Live-Spiegel arbeite.
Gleiches Therapieprinzip allerdings, genau, dann wie bei dem virtuellen Spiegel. Aber ich wollte jetzt darauf hinaus, du hattest mal gesagt, auch Imagination, also Vorstellung von Bewegung. Genau. Das machst du auch ohne Videos, oder?
Ja. Das Interessante ist eben einfach, dass ich natürlich durch die App das nochmal kennengelernt habe, dass man das da machen kann, dass ich das aber unbewusst schon viel, viel länger gemacht habe. Sicherlich hat das echt angefangen, wie ich nach meinem Unfall 3 oder 4 Monate ans Bett gefesselt war und da auch nicht aufstehen konnte. Und ich glaube, da habe ich schon angefangen, mir irgendwelche Übungen und Bewegungen vorzustellen. Und das ist dann über ein paar Jahre echt verschüttet gegangen. Ich glaube, für 20 Jahre ist das eben für mich nicht mehr existent gewesen und ist auf einmal wieder aufgeploppt, wie ich vor 10 Jahren entschieden habe, Qigong zu machen. Und dann habe ich gedacht, boah, das ist ja ein sensationelles Gefühl, was ich da bei den Übungen habe. Und wenn ich die Übungen jetzt zum Beispiel nicht machen konnte, weil es ein zweites Bein erfordert habe, und ich habe mir das vorgestellt, und dann habe ich mich ja wirklich an die Zeit meine Bettzeit in den 80ern zurückerinnert und gesagt, boah, das ist ja krass. Und so habe ich das eben verfeinert und habe dann diese Imagination im Rahmen von der Spiegeltherapie intensiver wahrgenommen und habe das aber auch auf andere Dinge übertragen. Also vielleicht ist der eine oder andere gar nicht überrascht, wenn ich sage, ich habe mir das eben auch auf mein Golfspiel übertragen. Wissen ja einige, dass ich golfe, und so habe ich mir das imaginativ vorgestellt, wie muss der optimale Golfschlag aussehen. Und das hat mich sehr vorangebracht.
Ich meine, das sind ja,
kommen wir gleich, Entschuldigung.
Nee, da wollte ich gerade nochmal nachhaken. Das sind ja tatsächlich Methoden, die diese Imaginationsmethoden, die im Hochleistungssport, ich weiß nicht, ob sie alltäglich sind, aber relativ weit verbreitet auf jeden Fall und, glaube ich, aus der Richtung auch tatsächlich belegt, oder? Ich weiß es nicht.
Ich glaube, wir hatten auch in der zweiten Folge kurz darüber gesprochen, dass halt eben Elfmeterschießen im Fußball auch imaginativ trainiert wird, dass Golfspieler ihren Ball visualisieren und Leistungssportler, Bundesligamannschaften nutzen die Dienste von Sportpsychologen, die exakt das machen und sich nicht nur um das seelische Wohl der Spieler kümmern, sondern eben solche Verfahren auch coachen. Und das ist gut belegt. Also da gibt es tatsächlich Publikationen zu. Und so funktioniert die Therapie hier auch. Es gibt noch einen weiteren Therapieansatz, wenn man so möchte. Und zwar diese Links-Rechts-Erkennung, die in der App auch drin ist. Nutzt du das? Lateralisationstraining heißt das auch?
Ganz ehrlich, ich vergesse es oft, aber wenn ich die App auf habe, gehe ich da immer wieder rein. Weil das ist ein spannendes Training und ich bin im Endeffekt da wieder dazugekommen, das zu machen, weil ich ja über Routine machen wir ja auch so ein Peer-Coaching und Nutzer der App rufe ich regelmäßig an und frage, wie sie damit zurechtkommen. Und der eine oder andere Patient sagt, also dieses Rechts-Links-Training ist richtig, richtig gut. Es tut mir richtig gut. Und da habe ich gemerkt, ach, musst du echt mal wieder reingehen und dir das angucken. Und das ist echt ein schöner, ich sag mal, Zeitvertreib. Das hat eine nicht zu unterschätzende Wirkung.
Vielleicht gehen wir es einfach der Reihe nach mal durch. Jetzt haben wir alle Therapieansätze genannt und tatsächlich lassen die sich zusammenführen. Also es gibt den Therapieansatz der neurorehabilitativen Therapie, also der hirnbezogenen Reha-Behandlung. Das beginnt als Graded Motor Imagery, also im Prinzip abgestufte, bewegungsbezogene Vorstellungsverfahren, wenn man es so übersetzen möchte, beginnt das auch mit diesem Lateralisationstraining. Was macht das mit dir, wenn du das machst? Was passiert da? Vielleicht ganz kurz noch als Erklärung vorab. Was man sieht als Benutzer ist Hände und Füße in unterschiedlichen Positionen. Rechte Hände, linke Hände, rechte Füße, linke Füße. Teilweise gedreht, teilweise so, dass man wirklich nachdenken muss, ist das jetzt rechts oder links? Und man trainiert damit die Seitenerkennung. Das geht auf Geschwindigkeit, das geht auf Fehlerrate. Und Ziel ist, möglichst schnell eine niedrige Fehlerrate zu haben. Ich erkläre gleich, warum das funktioniert und was das macht. Aber erzähl erst mal selber, Thomas, was macht das mit dir?
Das ist eine Frage, die ich nur schwer zu beantworten kann, weil es ist eben nicht so wie ein Sportprogramm, wo ich eben außer Atem komme oder anfange zu schwitzen, wenn ich irgendwelche schweren Gewichte erhebe. Du siehst eben die Füße oder die Hände, die sind in unterschiedlichen Arten dargestellt und du kannst es spontan nicht erkennen und musst ein bisschen drüber nachdenken, ist es jetzt ein rechter Fuß, ist es ein linker Fuß und das dauert ein bisschen. Das sind Prozesse, da muss man sich drauf einlassen, ohne direkt mal zu fragen, warum mache ich das jetzt? Einfach machen und einfach akzeptieren, dass das Gehirn so viel mehr ist, wie das, was ich bewusst wahrnehme.
Ja, das ist tatsächlich so. Also das Lateralisationstraining funktioniert so, dass man die Seitenerkennung verbessert und dabei die möglicherweise schmerzauslösenden Hirnbereiche, nämlich die Bereiche für Berührung, für Sensorik und für Bewegung, für Motorik, umgeht. Also spricht andere Hirnbereiche nochmal an. Insofern ist das erstmal das Einstiegstherapieverfahren, das unverfänglichste. Das kann durchaus sein, dass bei Spiegeltherapie, bei Vorstellungsverfahren, wenn man an Hirnzentren geht, die eben diese Bewegung, die eben diese Empfindung wahrnehmen, dass man damit auch Schmerzen auslösen kann oder dass es erst beschwerlich ist. Das umgeht man mit dem Lateralisationstraining und da gibt es unterschiedliche Publikationen. So die ersten hatten noch gezeigt, das hat eigentlich keinen eigenen schmerzlindernden Effekt, sondern verbessert hauptsächlich die Ansprechrate auf die späteren Vorstellungs- und Spiegeltherapieverfahren. Mhm. Es gibt mittlerweile andere Publikationen, die zeigen, das hat schon auch einen eigenen schmerzlindernden Effekt mit eben dieser Theorie. Man umgeht die herkömmliche Wahrnehmung für eine Extremität. Also normalerweise ist man in Gedanken ja nicht mit Links-Rechts-Erkennung beschäftigt, sondern hat das so auf dem Schirm, sondern ist mit ganz, ganz handfesten Wahrnehmungen wie Berührungsempfindung, Lageempfindung oder Bewegung eben beschäftigt. Und dieses gezielte Training dessen, was man gar nicht so bewusst hat, insofern passt das super, dass du sagst, naja, ich verstehe eigentlich gar nicht warum, aber man macht es einfach mal, das passt genau darauf, weil das Wahrnehmungen sind, die man eben sonst nicht trainiert.
Das ist eben auch das, was wir an Feedback kriegen von unseren Kunden, Patienten, die da auch sagen, dass es so einfach und so schnell und das kannst du überall machen. Und zu jeder Zeit, das kannst du auch mal im Wartezimmer machen von deinem Arzt, wenn du da sitzt oder wenn du vielleicht als Prothesenträger bei deinem Techniker bist und musst da mal wieder 2 Stunden warten, bis die Prothese repariert ist, dann ist das echt ideal. Und da hat sich der eine oder andere das natürlich auch schon gewünscht, dass man das zum Beispiel auf dem Handy machen kann.
Gibt es ja auch schon. Das kann man machen. Wir arbeiten auch dran, unsere Verfahren auf die Telefon-Smartphone-Oberfläche zu ziehen. Dann wird es auch noch einfacher. Aber tatsächlich gibt es auch separate Apps schon, die Lateralisation, also das Seitenerkennungstraining auf dem Handy möglich machen. Das ist tatsächlich ganz spannend. Der nächste Schritt in diesen Graded Motor Imagery-Verfahren wären dann tatsächlich die Vorstellungsverfahren, also die Vorstellung von Berührung, die Vorstellung von Bewegung. Wie funktioniert das bei dir? Was machst du da oder was wurde dir da gezeigt und beigebracht?
Also deswegen mache ich einmal im Monat noch so eine Live-Session. Da gehe ich in Köln zu einem befreundeten Physiotherapeuten in Köln-Merheim und da binden wir eben diese Berührungsgeschichten noch ein. Das ist mir auch total wichtig. Das hat sich irgendwie so seit 2017 so entwickelt, dass wir quasi einmal im Monat uns treffen. Und das, was ich da mache, kann man natürlich auch zu Hause machen mit Familienangehörigen. Also, dass man über den Spiegel arbeitet und Berührungen, Reize eben integriert. Das löst ein total, ich sag mal, mollig warmes Gefühl aus. Also es ist einfach, das entspannt und man hat das Gefühl, das lässt diese Energie, die beim Schmerz entsteht oder die im Phantomgefühl ist, einfach harmonischer wieder fließen.
Ja. Und das funktioniert, das kann man zur Wirkungsweise genauso wie der Spiegel. Also ob man sich Bewegung und Berührung nur vorstellt oder ob man sie im Spiegel bei sich selber sieht, das bedient die gleiche Endstrecke im Gehirn, also sprich dieselben Zentren an. Das hatten wir jetzt eingangs gar nicht gesagt, aber das Gehirn ist auf der Hirnrinde, wo die Bereiche zur Steuerung auch von Extremitäten liegen, ja so angeordnet. Es gibt einen extra Bereich für die Wahrnehmung, also für das Sensorische. Und es gibt einen extra Bereich für die Steuerung, für das Motorische. Und wenn man so funktionelle MRT-Untersuchungen macht, also Kernspinnenaufnahmen des Gehirns, in denen man die Aktivität des Hirnstoffwechsels anzeigen kann, dann kann man zum Beispiel experimentell Probanden oder Patienten untersuchen, welche Hirnzentren aktivieren sich, wenn man sich vorstellt, dass. Und da sieht man eben, dass wenn man sich vorstellt, dass, ich glaube, wir hatten irgendwann mal das Beispiel, dass warmer Sand über den fehlenden Fuß rieselt, dann aktiviert das ein anderes Hirnzentrum, als wenn man sich vorstellt, dass man mit den Zehen des betroffenen Fußes an demselben Strand eine Muschel eben aufhebt und woanders hinlegt. Das eine ist motorisch, das andere ist wahrnehmungsbezogen. Das kann man da trennen und man kann da so eine Art Mapping, so eine Art Landkartenerstellung für das Gehirn machen, individuell, wobei das halt eben immer in den gleichen Bereichen angeordnet ist. Also man kann bei Hirnschädigungen und bei Schlaganfällen kann man voraussagen, welche Funktion wird beeinträchtigt sein, anhand dessen, welche Durchblutungsregionen oder welche Region ist von der Durchblutung abgeschnitten und gestört, weil man eben weiß, welche Zentren da liegen. Das ist nicht individuell so unterschiedlich. Aber tatsächlich bedient man diese verschiedenen Zentren mit verschiedenen Verfahren. Und eigentlich kann man hier Spiegeltherapie und Imagination in Gedanken fast ein bisschen zusammenfassen, weil eben der Therapieansatz durchaus der gleiche ist. Es gibt darüber hinaus noch einen ganz anderen spannenden Ansatz. Das hattest du am Anfang beschrieben, dass du dir deine aufgenommenen Videos anguckst. Und wir haben die Videos ursprünglich gar nicht mit diesem Zweck darauf gestellt, sondern die Videos sind ja auch Anleitungen zu Imaginationsverfahren, beziehungsweise sind auch Anleitungen zur Spiegeltherapie. Was soll man machen? Interessanterweise ist das aber so, dass alleine das Betrachten dieser Videos einen eigenen therapeutischen Effekt hat. Vielleicht als Beispiel aus dem Alltag daraus. Thomas, du sitzt jemandem gegenüber, vielleicht zu einem geschäftlichen Meeting, bist konzentriert auf das Gespräch, ihr kennt euch noch nicht so gut. Was fällt dir auf, wenn ihr euch so gegenüber sitzt und wenn ihr euch aufeinander konzentriert? Was passiert mit euch so vom Körper her?
Ja, ich übernehme seine Gestik. Das ist
und umgekehrt, ja, ne?
Genau.
Und umgekehrt. Also man gleicht sich an in der Körperhaltung. Wenn ich dich jetzt angähne, also für die Zuhörer, wir sind hier mit Video verbunden gerade, wenn ich dich jetzt angähnen würde und du ein empathischer Mensch bist, dann würdest du mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit in den nächsten Sekunden oder wenigen Minuten auch irgendwann gähnen, dich auch da auf mich angleichen. Der Ilja versucht es jetzt gerade. Genau. Wir wecken ihn wieder auf, wenn er einnickt.
Thomas triggern, dass er gähnt.
Genau, wir gucken, ganz mal, unbewusst. Wie gucken mal, wie empathisch Thomas ist. Genau. Er sieht noch ganz wach aus.
Ja.
Aber man übernimmt das und viele haben den Begriff der Spiegelneurone schon gehört. Also tatsächlich Nervenzellen, die wahrnehmen, was das Gegenüber macht. Und das erklärt total viel. Das erklärt viel an empathischen Verhalten, was wir so zeigen. Das haben Affen auch. Also Affen sind ja auch durchaus empathisch. So weit sind wir da doch nicht entfernt. Mhm. Und das erklärt auch, wenn wir sehen, wie jemand umknickt oder sich mit einem Messer in den Finger schneidet, dann zucken wir auch zusammen. Dann tut uns das auch quasi weh. Das wird über Spiegelneurone vermittelt. Ich weiß nicht, früher war so in den 80ern oder 90ern war doch irgendwie ein ganz bekanntes Tennisspiel, wo Michael Stich so ganz unglücklich umgeknickt ist, sich das Sprunggelenk da gebrochen oder zumindest luxiert hatte. Also der ein oder andere Tennisfan wird sich daran erinnern, da saß irgendwie halb Deutschland vor dem Fernseher und dachte, das tut weh. Ja? Also das sah man so richtig im Bild, wie der quasi um 90 Grad da umgeschlagen ist. Und das machen eben Spiegelneurone, dass das mit weh tut, wenn man beobachtet, dass man dieselbe Körperhaltung einnimmt, sich aufeinander eingleicht. Also man imitiert Verhalten und das ist in den letzten Jahren zu einem eigenständigen Therapieverfahren geworden, was man in der Schlaganfalltherapie einsetzt. Also Action Observation Therapy heißt das. Also die Beobachtung von Handlungen mit eigenem therapeutischen Effekt. Wenn man Handlungen anschaut und sie dann nachahmt und durchführt, das hat einen besseren Effekt, als wenn man nur vor sich hin übt. Also die Aktivierung von Spiegelneuronen durch Beobachtung Handlungen anderer. Und deshalb funktioniert es auch für unsere Patienten und nicht nur für dich, dass du deine eigenen Übungsvideos anschaust. Das hat einen therapeutischen und in unserem Fall einen schmerzlindernden Effekt. Das ist sehr, sehr spannend und da mehren sich gerade die Studien, aber das ist so in der Rehabilitations- und Neuro-Reha-Forschung jetzt noch nicht so etabliert wie die Spiegeltherapie selber. Und insofern ursprünglich als Anleitungsvideo gedacht, aber offensichtlich das richtig gemacht. Das ist total spannend.
Nochmal ganz kurz, Thomas, du sagtest ja, du siehst dich ja selbst quasi in den Videos. Das heißt ja aber auch, das müsste ja theoretisch auch funktionieren, wenn ich nicht mich selbst anschaue, oder? Also das ist ja die Idee.
Genau, du gähnst ja nicht nur im Spiegel, sondern du gähnst ja auch, wenn ich gähne. Also funktioniert auch mit anderen, genau.
Ich habe das Gähnen jetzt wieder eingestellt. Ja, aber das ist ja total spannend. Ich finde auch das mit den Spiegelneuronen tatsächlich so spannend. Vielleicht müsste man da auch separat nochmal drüber sprechen.
Ja, nach EMDR und Hypnotherapeut
Laden. Ja, das hört gar nicht mehr auf
jetzt. Spiegelneuronenforscher ein. Ja, spannend. Cool.
Ja, ist total spannend. Das geht ja zum Kern letztendlich an der ganzen Geschichte auch, ne?
Ja. Das Entscheidende ist wirklich, dass ich mich als Betroffener da unvoreingenommen drauf einlasse und akzeptiere, dass es zwischen bewusst und unbewusst, dass es nicht schwarz oder weiß ist, dass das ein ganz großer Bereich ist, wo viele Sachen passieren, die ich mir nicht erklären kann. Und das ist einfach total wichtig, dass man da nicht mit der Erwartung rangeht. Also wenn das nach der ersten Einheit nicht funktioniert, lasse ich das bleiben. Sondern, dass man daran glaubt und dann eben auch guckt, okay, jetzt ziehe ich das mal 30 Tage durch. Und wenn ich da eine Änderung habe, dann mache ich das nochmal 30 Tage. Vielleicht mache ich es dann einfach regelmäßig und binde das wie Zähneputzen ganz normal in meinen Alltag ein. Und in den Gesprächen mit dem Patienten merke ich, dass jeder das für sich selbst immer ein bisschen anders macht. Der eine arbeitet mit dem Rechts-Links-Trainer, der andere arbeitet da vormittags, der andere macht das abends, wenn er entspannt ist. Und so baut das jeder so auf, wie es für ihn sich am besten darstellt.
Ja. Ist das situationsabhängig? Also jetzt als einfaches Beispiel, man könnte sagen, wenn ich Kopfschmerzen habe, nehme ich Novalgin, wenn ich Rückenschmerzen habe, nehme ich Ibuprofen. Unterscheidest du, wann du Imaginationsverfahren anwendest, wann du spiegelst, wann du Lateralisationstraining machst? Ist das irgendwie stimmungs- oder schmerzabhängig oder machst du nach Lust und Laune oder wonach entscheidet sich das?
Nach Intuition.
Hast du da ein Gefühl für? Also was könnte da ausschlaggebend sein?
Ja. Und ich sage das jetzt nicht einfach so dahin, aber Intuition ist wahrscheinlich das meist unterschätzte Gefühl, was wir echt so weggedrängt haben, was brutal, brutal wichtig ist, damit wir ein gutes Körpergefühl haben und auch merken, dass unser Körper eigentlich der Schlüssel ist, um gegen Krankheiten oder eben genau gegen solche Situationen anzukämpfen oder eben mit denen zu arbeiten. Einfach Intuition zulassen. Das ist für mich der Schlüssel gewesen. Und das kann ich jedem nur empfehlen, lass das zu.
Vielleicht als kleines Beispiel noch, wie sensibel dieses System ist. Ich weiß nicht, wer von den Zuhörern oder von euch schon mal Segway gefahren ist, hier diese selbstbalancierenden Dinger. Segways sind ja noch die großen mit Griff zum Festhalten. Die gibt's ja auch in kleinen, diese Hoverboards, diese wie so ein Skateboard mit zwei Rollen außen. Und das Spannende ist, wenn man auf einem dieser Geräte steht und in irgendeine Richtung fahren will, es reicht ja eigentlich zu denken, ich drehe nach links. Ja, man muss ja gar keine bewusste Körperbewegung machen, sondern man fährt nach links in dem Moment, in dem man denkt, hey, ich fahre jetzt mal nach links. Und wie von magischer Hand gesteuert, dreht sich das Ding nach links. Das heißt, wir machen so unbewusste kleine Körpersignale und wir sind so fein in unserer eigenen Steuerung. Das ist jetzt so mehr die ausführende Ebene. Aber ich glaube, das funktioniert so, wie du sagst, Thomas, auch auf der Wahrnehmungsebene. Wir haben viel, viel mehr Körpergefühl, als wir das selber wahrnehmen und uns selber zugestehen. Und wahrscheinlich muss man das trainieren. Mehr in sich, mag den Begriff nicht, der klingt immer so esoterisch, aber doch mehr in sich hineinhorchen irgendwie und sich selber besser wahrnehmen. Und das ist ja was man mit Verfahren wie Qigong und Meditation auch eben lernt und übt. Und auch da gibt es gute, kommt bei der Schulmediziner durch, gute Studienlagen und gute Evidenz, dass das eben funktioniert. Und das ist sicher ein guter Ansatz, das zu trainieren. Ja, spannend, dass du das so sagst.
Ja, super.
Und schon wieder ein schönes Schlusswort eigentlich.
Ne? Ja, das A. Und schon wieder nochmal Themen, die wir besprechen müssen oder können. Ne?
Was jetzt, einen buddhistischen Mönch zu meditieren?
Ja, wie machen wir uns zu Mönchen? Ja, das ist irgendwie gut. Sowas. Aber vielleicht, super. Ja, war super spannend. Gibt es noch irgendwas, was wir vergessen haben oder was wir noch ansprechen wollen?
Nö.
Alles klar, dann müssen wir, wie gesagt, wir haben ja jetzt eine ganze Reihe auch
an Themen. Wir haben ja eine To-Do-List, die lang genug ist.
Das ist jetzt erstmal
ein Podcast.
Ja.
Das müssen wir erstmal aufarbeiten.
Ja, genau. Dann nochmal den Hinweis, wenn es irgendwelche Themen gibt oder irgendwelche Fragen, die ihr habt.
Auch an Therapeuten, die zuhören. Ne?
Ja,
also wenn ich hier oder wenn wir hier Quatsch erzählen, was EMDR oder andere Verfahren angeht oder hier ausgewiesene Hirnforscher sind, die uns das noch viel besser erklären können.
Ja, absolut. Ja.
Ich lasse mich jederzeit gerne korrigieren und wir lernen total gerne dazu. Also bitte melden und die Einladung zu unserem Podcast ist quasi garantiert. Und
absolut, wir veröffentlichen das auch alles. Absolut, ja. Doch. Genau, und dann, also es kann sich jeder auch an podcast@routine.health wenden und alles einfach per E-Mail schicken ist am besten. Und dann berücksichtigen wir das in den nächsten Folgen.
Genau.
Ja, freuen uns auf
super.
Euch.
Ja. Dann würde ich sagen, vielen Dank.
Ja, Thomas, vielen Runde. Dank abermals für die Schilderung.
Ja. Und bis bald, hoffentlich.
Bis bald.
Bis bald. Tschüss.
Ciao.